Israel und Iran befinden sich im Krieg und beide Seiten schieben sich die Schuld an dem Konflikt zu. Wem aber soll man nun glauben? Das erste Opfer im Krieg ist die Wahrheit, sagt ein altes Sprichwort. Und Kriegslügen und Kriegspropaganda werden massenhaft verbreitet. Um die Übersicht zu behalten und sich selbst eine Meinung bilden zu können, ist es nötig, beide Konfliktparteien anzuhören und Hintergrundinformationen zu kennen. Vor allem Informationen, die die Systemmedien ihren Zuschauern verschweigen, können hilfreich sein. Wir bei Auf 1, verehrte Zuseher, versuchen Ihnen, diese Informationen zu liefern, damit Sie sich selbst Ihre Meinung bilden können. Auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet erinnerte an eine unversöhnliche Ausgangslage. Er betonte in einer Sondersendung am 13. Juni, dass beide Seiten um ihre Existenz kämpfen.
Begründet wird dieser Krieg von beiden Seiten mit unterschiedlichen Argumenten. Letzten Endes geht es immer um die Existenzfrage. Israel behauptet, der Iran würde seine Existenz bedrohen und das seit Jahrzehnten. Es ist unbestritten, dass auch iranische Führer sich immer wieder ablehnend gegen Israel geäußert haben, Israel als Krebsgeschwür in der Region bezeichnet haben, dass man herausschneiden müsse und man nie einen Hehl daraus gemacht hat, dass dieser Staat Israel, wie gesagt, ein sehr junger Staat nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, dass dieser verschwinden müsse von der Landkarte, dass er aufhören müsse, dort in dieser Form zu existieren. Umgekehrt wirft der Iran eben Israel vor, Aggressor zu sein, die einzige Atommacht in der Region zu sein und ständig das Territorium erweitern zu wollen, was nicht von der Hand zu weisen ist, gerade wenn man sich die Entwicklung seit dem geschichtsträchtigen 7. Oktober in Erinnerung ruft. Israel erweitert beständig sein Territorium, nicht nur im Gazastreifen, und es gibt mächtige Politiker und einflussreiche Personen in Israel, die tatsächlich eine Groß-Israel-Strategie verfolgen, wonach das Territorium von Israel um ein Vielfaches in die Nachbarländer ausgedehnt werden sollte. Aus dem israelischen Verteidigungsministerium hieß es heute Morgen als Begründung, warum man den Iran angegriffen hätte. Zitat: Der Iran ist entschlossener denn je, seine Vision der Vernichtung Israels zu verwirklichen. Wir befinden uns an einem kritischen Punkt. Wenn wir scheitern, werden wir den Iran nicht mehr daran hindern können, sich Atomwaffen anzueignen, die unsere Existenz bedrohen. Wir haben uns in den letzten anderthalb Jahren mit den Verbündeten des Iran auseinandergesetzt, doch jetzt stehen wir vor dem Kopf der Schlange. Im Laufe der Jahre und insbesondere in den letzten Monaten haben die israelischen Streitkräfte außergewöhnliche Fähigkeiten im Geheimdienst- und Operationsbereich entwickelt, sowohl defensiv als auch offensiv, die es uns ermöglichen, den großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, wirksam zu begegnen. Und der oberste Führer des Iran, nämlich Sayed Ali Khamenei, sagte Folgendes: Heute Morgen hat das zionistische Regime seine schmutzigen, vom Blut getränkten Hände erneut mit einem Verbrechen auf unserem Boden befleckt. Indem es Wohngebiete ins Visier nahm, hat es seine abscheuliche Natur deutlicher denn je offenbart. Nun muss dieses Regime mit einer harten Bestrafung rechnen.
Israels Regierung bleibt jedoch dabei. Es gehe um Selbstverteidigung. Wobei Benjamin Netanyahu sich diesbezüglich sogar auf die Religion, genauer gesagt eine Stelle im Talmud, beruft.
Nearly a century ago, facing the Nazis, a generation of leaders failed to act in time. They were paralyzed by the horrors of World War I. They were determined to avoid war at all costs. And they got the worst war ever. They adopted a policy of appeasement. They closed their eyes and ears to all the warning signs. That failure to act resulted in World War II, the deadliest war in history. It claimed the lives of 60 million, including 6 million Jews, a third of my people. After that war, the Jewish people and the Jewish state vowed, never again. Well, never again is now. Today, Israel has shown that we have learned the lessons of history. When enemies vow to destroy you, believe them. When enemies build weapons of mass death, stop them. As the Bible teaches us, when someone comes to kill you, rise and act first. This is exactly what Israel has done today. We have risen like lions to defend ourselves.
Das Vorgehen beider Länder ist auch im Inland nicht unumstritten. Während im Iran vor allem die Jugend das erzkonservative Mullah-Regime lieber heute als morgen loswerden möchte, sind auch Israelis die ständigen Kriege der Netanyahu-Regierung und deren fragwürdigen Begründungen leid. So stellte der bekannte britisch-israelische Historiker Avi Shlaim bereits vor mehreren Jahren Folgendes fest.
Iran has never attacked a neighbor. Israel has repeatedly attacked its neighbors. Iran signed the non-proliferation treaty. Israel has refused to sign. Iran submits to inspection by the International Nuclear Energy Agency. Israel refuses to submit. Iran has no nuclear weapons. Israel has between 75 and 400 nuclear weapons. So Israel poses an existential threat to Iran. For the last 40 years, Israel has conducted a systematic campaign of disinformation about Iran. Why the lies? Why the double standards? Why the hypocrisy?
Die wohl wichtigste Rolle in diesem Konflikt spielen die USA. Ihr Verhalten wird über dessen Ausgang entscheiden. Wobei die Amerikaner sich vor allem aufgrund der Bodenschätze und der strategischen Lage des Landes nicht erst seit heute ständig in die iranische Politik einmischen, wie Stefan Magnet weiß.
Die Iraner werden nicht vergessen, wie die USA seit Jahrzehnten versuchen, sich in ihre inneren Angelegenheiten einzumischen, zu destabilisieren, Regime-Changes durchzuführen. Das geht zurück beispielsweise schon 70 Jahre zurück, bis in die 1950er Jahre, damals 1953, Operation Ajax. Damals haben britische und amerikanische Geheimdienste, also der MI6, und die CIA haben 1953 den demokratisch gewählten Premierminister im Iran, Mossadegh, einfach weggeputscht, gestürzt, einen Regime-Change durchgeführt. Operation Ajax war lange eine Verschwörungstheorie. Später wurde alles zugegeben, offengelegt. Es ist vollkommen klar, die Iraner wissen, dass die USA hinter viel Unheil in der Region stehen und dass die USA es nie gut gemeint hatten mit dem Iran.
Nicht zuletzt auch aufgrund des Krieges gegen den Irak 1980 bis 1988, als dessen damaliger Staatschef Saddam Hussein im Auftrag des Westens den Iran angriff und dabei nicht einmal vor dem Einsatz von Giftgas zurückschreckte. Bis zu 1,4 Millionen Opfer soll dieser Krieg gefordert haben. Auch die Aussage des ehemaligen Generals Wesley Clark macht klar, dass es den USA stets um einen Regimewechsel im Iran ging.
Wer erinnert sich noch an das Interview mit US-General Wesley Clark? Er berichtete 2007, dass ihm kurz nach den Anschlägen vom 11. September 2001 im Pentagon ein geheimes Memo gezeigt wurde. Darin hieß es, die USA hätten vor, innerhalb von 5 Jahren 7 Länder anzugreifen: Irak, Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan und zuletzt den Iran. Viele hielten das damals für übertrieben. Doch mit dem Angriff Israels auf iranische Atomanlagen in der Nacht zum 13. Juni 2025 ist nun auch das 7. Land von dieser Liste Realität geworden. Was Clark damals schilderte, wirkt heute nicht mehr wie Theorie, sondern wie die Schritt-für-Schritt-Umsetzung eines Plans, der vor über 2 Jahrzehnten entworfen wurde. Kann das Zufall sein? Was denkst du? Hier US-General Wesley Clark im Originalinterview.
After 9/11. About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the joint staff who used to work for me. And one of the generals called me and he said, "Sir, you gotta come in. You gotta come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No." He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan and finishing off Iran."
Und auch jetzt meint US-Journalist Tucker Carlson, dass es bei der derzeitigen Auseinandersetzung in Wahrheit nicht um Nuklearwaffen geht.
Mark Levin war heute im Weißen Haus und warb für einen Krieg mit dem Iran. Um es klarzustellen, Levin hat nicht vor, in diesem oder einem anderen Krieg zu kämpfen. Er fordert amerikanische Truppen auf, dies zu tun. Wir müssen den Iran vom Bau von Atomwaffen abhalten, argumentieren er und gleichgesinnte Ideologen in Washington. Bis dahin sind es nur noch wenige Wochen. Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, liegt es daran, dass dieselben Leute diese Behauptung spätestens seit den 1990er Jahren aufstellen. Es ist eine Lüge. Tatsächlich gibt es keinerlei glaubwürdige Geheimdienstinformationen, die darauf hindeuten, dass der Iran auch nur kurz davor stehen würde, eine Bombe zu bauen oder Pläne dafür hat. Nichts. Wer etwas anderes behauptet, ist ignorant oder unehrlich. Wenn die US-Regierung wüsste, dass der Iran nur noch Wochen vom Besitz einer Atomwaffe entfernt wäre, wären wir bereits im Krieg. Der Iran weiß das und baut deshalb keine. Er weiß auch, dass es unklug wäre, sein Waffenprogramm gänzlich aufzugeben. Muammar Gaddafi versuchte es und wurde schließlich durch ein Bajonett in den Anus ermordet. Sobald Gaddafi entwaffnet war, tötete ihn die NATO. Die iranische Führung sah das, sie lernte daraus. Warum also hyperventiliert Mark Levin schon wieder über Massenvernichtungswaffen? Um vom eigentlichen Ziel abzulenken, dem Regimewechsel, junge Amerikaner, die zurück in den Nahen Osten reisen, um eine weitere Regierung zu stürzen.
Soweit zur Vorgeschichte. In unserer Nachrichtensendung haben wir nun aktuelle Stimmen zu Wort kommen lassen, die Standpunkte vertreten, die im Mainstream teils vehement unterdrückt werden.
Jahrelang hatte Israels Premierminister Benjamin Netanyahu einen Angriff auf den Iran angekündigt. In der Nacht auf Freitag wurde daraus blutiger Ernst. Die israelische Luftwaffe bombardierte mehrere Ziele in der Islamischen Republik. Eine Karte basierend auf israelischen Angaben zeigt die betroffenen Regionen. Neben mutmaßlichen Nuklearanlagen sollen auch zivile Einrichtungen getroffen worden sein. Die Reaktion aus Teheran folgte prompt. Am Freitagvormittag startete der Iran einen Vergeltungsschlag mit rund 100 Drohnen. Eskaliert der Nahe Osten nun vollends, entsteht eine neue Frontlinie im Kampf um die globale Vorherrschaft des transatlantischen Westens mit unkalkulierbaren Folgen für Europa. Fragen, denen wir heute in den Nachrichten auf 1 nachgehen. War der Angriff mit den USA koordiniert? Vielleicht sogar als Beginn eines Stellvertreterkrieges Israels im Auftrag Washingtons? Genau das behauptet die iranische Regierung. Die USA bestreiten jedwede Beteiligung. Der Nahostfachmann Dr. Yavuz Özoguz glaubt dagegen, im Nahen Osten soll ein Weltkrieg ausgelöst werden, um den Interessen des Great Reset zu dienen.
Ich sehe es wirklich nicht nur als Israel und Zionismus, sondern ich sehe es als ein Krieg des gesamten Kapitalismus, des am Untergehen ist, dieses Fake-Geldsystems, dieses Imperialismus. Berücksichtigen Sie, wir haben es doch in den letzten Tagen auch in Auf 1 gehört, die seltenen Erden sind nicht im Westen, Öl ist nicht im Westen, Gold ist nicht im Westen, all diese Bodenschätze. Ja, auch die Jugend, was ja als Humankapital diffamiert wird, all das ist nicht im Westen. Insofern hat dieses untergehende aktuelle imperialistische System nur noch eine Chance zu überleben, denn das Geldsystem ist wirklich an eine Grenze gelangt. Und da gibt's eben diesen Wunsch, einen Weltkrieg auszulösen. Sie sprechen immer darüber im Zusammenhang mit New World Order oder Reset oder Ähnlichem. Aber es besteht dieses Interesse, einen Weltkrieg auszulösen.
Israel begründet seinen Angriff mit der Gefahr einer atomaren Bewaffnung des Iran. Teheran betont dagegen stets, kein militärisches Nuklearprogramm zu unterhalten. Doch das stimmt nicht, sagt die Nahostkennerin Leila Mirso. Sie glaubt, Israels Vorgehen war ein Präventivschlag in letzter Minute.
Wir haben jetzt quasi fast den Point of No Return erreicht. Das heißt, Israel musste jetzt reagieren, da der Iran in unterirdischen Anlagen an einer Atom- oder mehreren Atombomben baut. Und erreichen die Bauarbeiten eine gewisse Tiefe, können sie auch nicht mehr von betonbrechenden Raketen durchschlagen werden. Das heißt, Israel muss jetzt zuschlagen, um diesem Spuk ein Ende zu setzen. Und es muss wirklich jedem klar sein, auch jedem Israel-Kritiker, dass Israel im Nahen Osten nicht nur sich selbst verteidigt gegen den Iran, gegen den islamischen Terrorismus, sondern auch die Demokratie, unsere westlichen Werte, unsere Freiheit wird heute in Israel verteidigt.
Bei den israelischen Luftangriffen auf den Iran wurden nicht nur Nuklearanlagen wie der Forschungsreaktor in Natanz getroffen. Das wahre Erdbeben erfolgte in der Militärführung Teherans. Nach offiziellen Angaben kamen mehrere ranghohe Kommandeure ums Leben. Darunter Generalstabschef Mohammad Bakeri und der Chef der Revolutionsgarden Hossein Salami. Beides zentrale Figuren des iranischen Machtapparats. Der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei reagierte mit scharfen Worten. Mit diesem Verbrechen hat das zionistische Regime sich selbst ein bitteres und schmerzhaftes Schicksal bereitet. Und dieses Schicksal wird es zweifellos ereilen. Die Regierung in Teheran bezeichnete den Angriff offiziell als Kriegserklärung. Doch bleibt es bei Drohungen? Der Iran-Experte Shakib Mohammad Gu sieht die Lage differenziert. Gegenüber auf 1 erklärte er, eine umfassende militärische Reaktion sei zwar nicht ausgeschlossen, aber keineswegs sicher. Denn das politische System im Iran sei gegenwärtig so geschwächt wie noch nie seit der Islamischen Revolution 1979. Es zeige regelrechte Zerfallserscheinungen.
Wenn ich das sagen darf, hat Khamenei mehrere entscheidende Fehler gemacht in den letzten Monaten. Er konnte seine wichtigsten Kommandeure nicht schützen. Und das gilt sowohl im Inland als auch mit den Widerstandsgruppen im Ausland. Alle wichtigen Personen sind eliminiert. Er hat durch jahrzehntelange Machtkonzentration nicht nur auf seine eigene Person selbst, sondern auch auf die seiner Vertrauten, die auch medial immer wieder präsentiert wurden, Institutionen mit Eigenverantwortung verhindert. Und das System hat somit jetzt keine organische Widerstandskraft mehr, um noch großartig zu reagieren. Und in diesem Machtvakuum gibt es immer lautere Stimmen, auch innerhalb der Oligarchen und Leute, die eigentlich dem System nahestanden, die diesen Zustand nicht mehr tolerieren und die Rhetorik gar nicht mehr ernst nehmen können.
Ein Krieg im Nahen und Mittleren Osten wäre kein regional begrenzter Flächenbrand, sondern hätte weltweite Folgen. Daran erinnert der aserbaidschanische Analyst Faik Mahmudov. Seine Warnung ist deutlich. Ein israelisch-iranischer Konflikt könnte wichtige Schifffahrtsrouten, insbesondere die Straße von Hormus, durch die fast ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung läuft, massiv beeinträchtigen. In einer ohnehin fragilen Weltwirtschaft könnten Unterbrechungen der Energieversorgung zu Preisschocks, Inflation und neuer globaler Unsicherheit führen. Beobachter sehen darin mehr als nur ein Risiko. Ein solcher Konflikt könnte nicht nur wirtschaftliches Chaos verursachen, sondern, ob gewollt oder nicht, die globale Agenda der Transformation befeuern. Denn die absehbare Verteuerung fossiler Brennstoffe würde einmal mehr den Übergang zu grünen Technologien erzwingen. Auf Kosten der Bürger weltweit. Und auch in anderer Hinsicht könnte ein Krieg zumindest objektiv betrachtet die globalistische Agenda vorantreiben. Nach Einschätzung des Iran-Kenners Shakib Mohammad Gu besteht das Ziel westlicher Akteure darin, das Regime in Teheran maximal zu destabilisieren.
Sollte es zu einem zu einer Destabilisierung der Lage in Iran kommen, mit offenem Ausgang, ob das jetzt zu innenpolitischen Unruhen führen wird, ob es zu einem Krieg, großflächigen Krieg führen wird, egal, es wird eine große Fluchtbewegung einsetzen. Und diese Fluchtbewegung aus dem Iran wird alles, was seit den 90er Jahren an Flüchtlingsströmen nach Europa gekommen ist, in den Schatten stellen. Angefangen vom Jugoslawienkrieg bis hin zum Syrien- und Ukraine-Krieg. Der Iran hat 85 Millionen Einwohner und es gibt 6 bis 8 Millionen Afghanen, die vor dem Zustand in Afghanistan nach Iran geflohen sind. Die werden sich alle Richtung Europa bewegen, sollte eine Destabilisierung der Lage in Iran tatsächlich erfolgen.
Mittlerweile hat sich auch US-Präsident Donald Trump zu den Angriffen geäußert. Die israelischen Luftschläge bezeichnete er als exzellent und kündigte weitere Angriffe an. Vom Iran werde nichts mehr übrig bleiben, so seine martialische Drohung. Was dieser Krieg für die Welt bedeutet, dazu jetzt ein Kommentar von auf1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens.
Er hat es schon wieder getan. Nach Gaza, Syrien und Jemen greift Benjamin Netanyahu nun den Iran an. Unter dem Beifall von Donald Trump, begleitet von den Phrasen eines Friedrich Merz. Ob Netanyahu den Befehl gab und Trump folgte oder andersherum, es macht keinen Unterschied. Denn dieser Krieg hat mehrere Väter und viele Profiteure. Da ist Israels Premier. Besessen vom Traum eines Groß-Israel, getrieben vom Drang, den Iran zu zerstören. Nun 75 Jahre alt, verfolgt er ihn mit suizidaler Konsequenz. Doch Netanyahu ist nicht alleine und erst das macht diesen Konflikt zum potenziellen Weltkrieg. Der Grund dafür liegt in der Veränderung der internationalen Kräfteverhältnisse. Denn das amerikanische Jahrhundert, das Washington und die Wall Street einst erträumten, hat sich in eine Zeit des Niedergangs der transatlantischen Vorherrschaft entwickelt. Die Kräfteverhältnisse auf der Welt haben sich fundamental verändert. Der Westen ist im Niedergang, ökonomisch, militärisch, aber vor allem auch ideologisch. Ein neuer Herausforderer, der Block um China und Russland, dem auch der Iran angehört, ist in der Offensive. Man soll sich da nicht täuschen. Das ist kein Kampf gut gegen böse. Beide Seiten verfolgen die Agenda einer globalistischen Hegemonie, nur eben jeweils ihrer eigenen. Dort, wo sie aufeinanderprallen, entstehen die Frontlinien im Krieg um die Weltherrschaft. Eine dieser Fronten verläuft durch die Ukraine, eine andere durch den Nahen Osten mit dem Iran. Der größte Kampfschauplatz wird China sein. Und Deutschland rüstet auf, macht sich kriegsbereit. Denn auch wir sollen das Kanonenfutter sein für den Weltkrieg der Globalisten.
Warum griff Israel den Iran ausgerechnet heute an? Offizielle Gründe hat die Regierung von Benjamin Netanyahu bislang nicht genannt. Möglich ist, der Angriff steht im Zusammenhang mit der brisanten Meldung aus Teheran. Man verfüge über streng geheime Akten zur israelischen Nuklearbewaffnung. Doch Nahostfachmann Yavuz Özoguz vermutet einen weit tiefer gehenden Grund. Für ihn ist der Zeitpunkt kein Zufall, sondern eine gezielte Provokation. Denn ausgerechnet kurz vor einem der höchsten Feiertage der Schiiten schlugen die israelischen Bomben ein. Eine bewusste Demütigung, so Özoguz.
Denn der Tag, an dem das geschehen ist, ist nicht nur 2 Tage vor den Verhandlungen, die mit den USA stattfinden sollten, sondern auch genau 1 Tag vor dem nahezu größten schiitischen Fest, nämlich das Fest von Ghadir, so heißt das. Das ist der Ort, an dem der Prophet Mohammed bei der letzten Pilgerfahrt angehalten hat und die Hand des Ali hochgehalten hat und gesagt hat vor 100.000 Leuten, das wird mein Nachfolger. Deswegen ist es für die Schiiten ein ganz besonderer Festtag. Und unmittelbar davor passiert dann dieses Ereignis. Natürlich auch 2 Tage vor den Verhandlungen. Wahrscheinlich hatten die Zionisten Angst, dass USA und Iran sich eventuell näher kommen könnten, was ja nicht den Interessen des Zionismus entspricht.
Auch wir wissen nicht, wie dieser Konflikt ausgehen wird, hoffen aber letztlich immer noch auf eine Beilegung des kriegerischen Konflikts. Wie schwierig eine solche zu erreichen ist, dürfte dieser Bericht gezeigt haben. Wenn Sie es als mündiger Medienkonsument schätzen, dass Sie Hintergrundinformationen erhalten, die Sie im Mainstream nicht bekommen, dann leiten Sie diese Sendung gerne weiter und unterstützen Sie bitte weiter unsere Arbeit von Auf 1.